Ich bin ein guter Autofahrer. Ich bilde mir jedenfalls ein, dass ich ein sehr guter Autofahrer bin. Wahrscheinlich so wie jeder Mann, der Auto fährt. Das ist einfach so ein bisschen in unseren Genen drin, ja. Ich meine, vielleicht ist das wirklich nur Einbildung, aber immerhin fahre ich schon jahrzehntelang unfallfrei, habe ich jetzt reingeschrieben, und dann ist mir doch noch nur zwei Sachen eingefallen, wo ich einmal jemanden ein Rücklicht wegfahren habe. Und einmal habe ich einem die Vorfahrt genommen, da hat es auch ein bisschen gerumst, aber auch nicht schlimm. Okay, also nicht total unfallfrei, aber ich komme meistens ungestreift überall durch, ja. Einmal sogar hat ein Freund von mir gesagt, und das werde ich nie vergessen: Hartmut, wenn ich mal einen Bankraub machen möchte, dann wirst du mein Fluchtfahrer. Sowas tut einem Mann natürlich gut, wenn er das hört. Aber wenn meine Frau neben mir sitzt beim Fahren, dann sieht es irgendwie ganz anders aus. Irgendwie ist sie als Beifahrerin immer relativ unentspannt und ist schon öfters vorkommen, dass sie dann unvermittelt einen Angstschrei rauslässt, wenn ich über eine Kreuzung fahre, und dann erschrecke ich meinerseits total und denke, um Himmels Willen, was ist los? Habe ich jemanden überfahren? Werde ich gleich vom Lastwagen überrollt? Dabei kommt es bloß ein anderes Auto, mächtig hergefahren und sicherer Entfernung und keine Gefahr. Es hat schon öfters zu Irritationen zwischen uns geführt, weil ich dann meinerseits denke, warum vertraut sie mir nicht? Ich kann Auto fahren. Ich kenne die Regeln. Ich fahre schon 40 Jahre Auto und bin ein genialer, geübter, vorausschauender und souveräner Fahrer. Jetzt möchte ich deinen Amen hören irgendwo. Denke ich jedenfalls. Ich kann mich aber auch irren. Wer sich nicht irren kann, und übrigens, ich muss einen Stab über meine Frau brechen. Ja? Also ich kann das verstehen, wenn man als Beifahrer Angst hat. Ich habe mal einen Fehler begangen und habe einem Freund gesagt, er hat einen 50 Jahre alten Porsche mit 350 PS getunt. Habe ihn gefragt, ob ich mal mitfahren kann eine Runde. Leute, nach 20 Sekunden habe ich mit meinem Leben abgeschlossen und habe mir dann auf der Fahrt nur noch gewünscht, dass ich eine Windel anhätte. So hat er das Auto geprügelt und es hat gestöhnt und geächtzt. Ich habe wirklich gedacht, es ist aus. Natürlich hat er sein Auto auch beherrscht, so wie ich meins, und es ist nichts passiert. Aber man kann sich irren. Man kann einen Unfall bauen. Wer sich nicht irren kann, ist unser Vater im Himmel. Und ihr Lieben, als wir Gott unser Ja gegeben haben, da haben wir doch eigentlich gesagt, okay, jetzt hätte ich gern ein Lenkrad hier an der Leinwand. Oh, BMW, super. Da haben wir doch gesagt, okay, ich rutsche jetzt rüber auf den Beifahrersitz und übergib dir das Lenkrad in meinem Leben. Du, Herr, das sagen muss, lang geht. Ich überlasse dir das Steuer in meinem Leben. Ist so? Okay. Ich sage jetzt nicht, was ihr macht, ich sage jetzt, was ich mache manchmal. Ich benehme mich manchmal Gott gegenüber so wie ein Fahrlehrer. Ich sitze auf dem Beifahrersitz und versuche Gott ständig zu korrigieren, ihm ins Steuer zu greifen. Ich sage, Herr, nicht so schnell. Oder Herr, jetzt bitte rechts. Oder Herr, es hätte ein bisschen schneller gehen, bitte. Komm, gib doch mal Gas. Vorsicht, da sind Fußgänger. Achtung, da vorne, die Ampel ist rot. Und eigentlich kann ich mir genau vorstellen, wie Gott sich fühlt. Nämlich genauso, wie ich mich fühle, wenn irgendjemand immer wieder sagt, hey, mach das anders. Gott denkt, bin ich jetzt wirklich am Steuer? Vertraut er mir? Vertraut sie mir? Wenn ja, warum so unentspannt? So ängstlich oft und manchmal so verkrampft im Leben. Ich fahre, du sitzt entspannt daneben und schaust, wo es hingeht. So, das ist der Plan Gottes. Nicht die Richtung, in die du wolltest? Sorry. Du musst mir schon vertrauen, sagt Gott. Ja, ich lese gerade im Lukas-Evangelium und dieser Bericht ist voller Wunder, die Jesus tut. Und fast jedes Mal sagt er dem Beschenkten etwas über den Glauben. Und wenn ich Glauben sage, dann dürft ihr da auch gerne das Wort Vertrauen einsetzen. Jesus ist es unheimlich wichtig, seinen Jüngern, seinen Zuhörern, immer wieder das Vertrauen in seinen Vater und in ihn zu untermauern. Zu untermauern in die Worte, die er gesagt hat. Und das, was er seinem Vater versprochen hat, einfach zu unterstreichen und zu sagen, Leute, es ist in Stein gemeißelt. Unerschütterlich, haltet daran fest. Egal, was eure Sinne sagen, egal, was andere sagen, egal, was unsere Ängste und unsere Zweifel sagen, Glaube und Vertrauen hält an dem fest, was Gott uns zugesagt hat. Haben wir heute schon ein paar Mal gehört. In den Liedern, Weissagungen. Halleluja. Und ich glaube, darin liegt eine Kraft, darin liegt eine Macht, von der Jesus uns ermutigt, sie für uns zu entdecken. Die Kraft und die Macht des Glaubens. Lukas 7, Vers 50. Da geht es um eine Sünderin, die Jesus getroffen hat, und er spricht zu ihr: Dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Weiter geht es mit Lukas 8, Vers 25. Da sind die Jünger auf dem See und die Wellen gehen über sie drüber und sie haben auch schon fast mit ihrem Leben abgeschlossen. Und sie wecken Jesus auf und sie sagen zu ihm: Wir vergehen. Aber er antwortet: Wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich aber und verwunderten sich und sprachen untereinander: Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Lukas 8, Vers 48, da begegnet eine Frau mit Blutfluss Jesus. Sie schleicht sich unbemerkt im Gedrängel an und berührt ihn bloß am Saum seines Gewandes. Und er merkt, wie eine Kraft von ihm ausgeht, ohne dass er das selber sogar initiiert. Durch ihren Glauben schließt sie sich in den Pool der Kraft Gottes an und spürt, wie sie plötzlich geheilt ist. Und er sagt zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Lukas 8, Vers 50. Da geht es um die Tochter des Synagogenvorstehers, die er heilen soll. Und auf dem Weg dorthin hört man, das Mädel ist schon tot. Aber als Jesus das hörte, antwortete er: Fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Ich mache noch ein paar Stellen, das geht relativ so in diesem Duktus weiter. Aussätzige werden geheilt, 10 Stück. Und einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus. Und Jesus sagt zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Ich finde das schön. Nicht ich habe dich geheilt, nicht dein Vater im Himmel hat dich geheilt. Dann kommt der Blinde von Jericho und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und dieser Blinde, der ist wirklich dran geblieben und hat gesagt: Hey Jesus, Sohn Davids, hör auf mich. Und die Jünger haben schon geschrien: Ruhig da hinten, lass den Meister in Ruhe. Und er hat nicht locker gelassen. Ja? Und Jesus ist auf ihn zugegangen, hat ihn geheilt. Und dann letztendlich auch der Petrus. Zu ihm sagt Jesus: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Kennt ihr das Gefühl? Wenn alles im Leben drunter und drüber geht und du denkst: Gott, wo bist du? Bin ich jetzt vollkommen in der Hand vom Bösen gelandet und kann der mit mir machen, was er will oder was? Jesus sagt: Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dann umkehrst, so stärke deine Brüder. Und das möchte ich heute machen. Ich möchte euch stärken. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr da rausgeht, wirklich neue Kraft habt und neue Mut und auch euren Herausforderungen euch stellen könnt, die im Leben kommen werden. Denn der Teufel möchte uns sieben wie den Weizen. Also Jesus geht es vorrangig um eines, um den Glauben. Er betet, dass unser Glaube nicht aufhört, dass wir unser Vertrauen an ihn nicht verlieren. Egal, was passiert um uns herum. Egal, was unsere Sinne, unsere Augen, unsere Gefühle uns berichten. Jesus sagt: Hey, schau auf mich. Auch der Schreiber des Hebräerbriefs sagt: Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe habt. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Geduld aber habt ihr nötig, auf dass ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Denn nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele keine Gefallen an ihm. Wir aber sind nicht solche, die zurückweichen und verdammt werden, sondern solche, die glauben und die Seele erhalten. Amen. Und wirklich, manchmal ist es schwer, Gott zu vertrauen. Manchmal, wenn er Wege mit uns fährt, die uns gar nicht gefallen, wenn wir morgens aufwachen und uns fragen, ist er überhaupt noch da? Wenn Leid und Not uns trifft und wir uns wie das Volk Israel in der Wüste fühlen und vielleicht denken, hey, in Ägypten war es besser. Wo führt Gott mich bloß hin? Wenn du manchmal so denkst, wenn dich solche Gedanken plagen, dann ist eines gefragt, ein Glaube, ein Vertrauen zu Gott, wie es ein Kind zu seinen Eltern hat. Als ich klein war, da waren meine Eltern die unangefochtenen Stars in meinem Leben. Sie haben mich versorgt, sie haben mich gepflegt, sie haben mit mir gespielt, sie haben mich beschützt. Wenn sie mal keine Zeit gehabt haben, war das auch okay. Sie waren da und allein das gab mir schon Sicherheit und Geborgenheit. Irgendwann im Laufe der Zeit ist es dann leider vorbei. Wir erkennen, dass unsere Eltern auch nur Menschen sind, dass sie Fehler machen, dass sie manchmal böse sind, dass es manchmal Wichtigeres für sie gibt als ihre Kinder. Ja, wir werden enttäuscht, wir werden verletzt, wir erleben Negatives und verlieren vielleicht sogar unser Urvertrauen in Menschen, in unseren Vater, in unsere Mutter. Und damit auch ein Stück weit geht ein Vertrauensverlust an Gott, den Vater, einher. Urvertrauen, das ist das, was wir Kinder von Geburt an mit auf den Weg bekommen, damit wir einfach in der Nähe unserer Eltern Sicherheit spüren. Und es braucht ein Mensch. Ein Mensch muss Sicherheit spüren. Er muss Geborgenheit fühlen können. Ja, und dieses Urvertrauen, das spricht Jesus an, als er sagt, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Er kann es nicht annehmen für sich. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete die Kinder. Tja, manchmal verlangt der Satan uns zu sieben wie den Weizen. Uns ist das vor 2 Monaten passiert in Laichingen. Und wir haben gespürt, wir leben im Krieg. Und manchmal gibt es schon Einschläge direkt neben uns. Und manchmal, vielleicht gerade jetzt, fragst du dich, wie kann man einem Gott vertrauen, der es zulässt, dass zum Beispiel einer deiner liebsten Freunde in jungen Jahren stirbt, so wie bei uns in Laichingen, unser Ältester, ist an Corona verstorben vor 2 Monaten. Ich habe den 10 Jahre lang fast jeden Sonntag gesehen, mit ihm gesprochen. Ich habe gedacht, ich habe keinen Freund, den ich öfters getroffen habe wie ihn. Ja? Und plötzlich muss er sterben und du denkst, was ist los? Was ist los? Warum musste er sterben? Und dann spüre ich so in mir, vielleicht habe ich den Gedanken nur falsch formuliert. Wir Christen sagen nicht, jemand muss sterben, sondern wir sagen, jemand darf gehen. Weil wir an eine bessere Welt nach diesem Leben glauben. Und mein Freund ist mir vorausgegangen. Und ja, natürlich, die, wo zurückbleiben, haben mit dem Verlust zu kämpfen. Aber unser Papa sagt doch, hey, siehe, ich bin alle Tage bei dir, bis an der Weltende. Er ist unser Versorger. Er sagt, hey, willst du dich kleiden? Mein sind alle Kleider. Willst du dich speisen? Ich bereite dir den Tisch. Willst du reisen? Mein ist der Weg. Ich bin dein Vater, ich bin dein Bruder, ich bin dein Bräutigam, ich bin deine Familie, deine Nahrung, ich bin dein Gewand, deine Wurzel, ich bin dein Baugrund, auf den du bauen kannst in deinem Leben. Alles, was du dir wünschst, bin ich. An nichts wird es dir fehlen. Und ich habe auch schon schwere Zeiten in meinem Leben gehabt. Und in diesen Zeiten hat mich immer ein Gebet begleitet. Und das ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und ihr Lieben, es ist wirklich so. Ich habe bei dieser Predigtvorbereitung gedacht, habe ich irgendeinen Mangel oder so? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, ich könnte mich mal vergleichen mit dem König Salomo, der damals vor, was weiß ich, wie viel tausend Jahren gelebt hat und damals der herrlichste König war, alle Schätze gehabt hat. Ja? Der hat alles gehabt. Und zudem noch Gottes Weisheit. Super. Und jetzt habe ich gedacht, ich vergleiche mich mal mit Salomo. Ja? Ich gehe Samstagmorgen in den Rewe und ich kann alles kaufen, was ich möchte. Mitten im Winter kaufe ich mir Erdbeeren. Ich kann mir Nahrung aus sämtlichen Teilen der Welt einfach in Einkaufswagen legen, ohne Anstrengung. Und es kostet mich nicht mal ein Barren Gold oder so. Nein, 5,50 Euro. Hallo? Ja, ich habe eine größere Speisekammer als David jemals gehabt hat. Und dann, David hat Pferde geliebt, ja. Wenn ich damals mit meinem Motorrad bei ihm vorgefahren wäre, er hat alles hergegeben für dieses Ding, ja, für diese 50 Jahre, 40 Jahre alte Kiste. Der ist nie in den Rausch der Geschwindigkeit gekommen und nie über 200 Kilometer gefahren. Für uns ist das nichts, ja. Ich glaube, David hätte da einiges dafür hergegeben. Vielleicht seine ganze Schatzkammer. War ja auch so ein Macho-Typ. Musik. Hallo? Ich habe alle Musik der Welt auf meinem Handy. Kann ich mir streamen? Weisheit. Ich habe mehr Weisheit wie David. Ich muss nur Wikipedia anzapfen. Er verliert in jedem Punkt. Dann sagt ihr vielleicht, naja, was ist mit den Frauen? Wie viel hat er gehabt? 700 Hauptfrauen, 300 Nebenfrauen. Okay, da überlasse ich ihm das Feld, aber ich sage euch, ich möchte es auch gar nicht. Nein, ich bin froh, dass ich mit einer Frau glücklich bin. Und es ist schon manchmal echt anstrengend, einen Menschen glücklich zu machen. Und wenn man das schafft, dann ist man schon mal aus dem Schneider. Warum, frage ich mich, braucht David 700 Hauptfrauen? Und dann noch 300 Nebenfrauen. Also mit irgendwas war er nicht zufrieden. Vielleicht war das eher ein Fluch. Ja, es war ein Fluch für ihn. Es steht nämlich dann in der Bibel, dass sie ihn verführt haben und abgebracht haben. Verleitet haben vom Glauben zu ihren Religionen. Also in allen Punkten sind wir der Sieger, was Versorgung anbelangt. Uns wird nichts mangeln, uns mangelt nichts. Wir jammern, wenn, dann auf sehr hohem Niveau. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und das ist ein Gebet des Vertrauens. Und ich sage dir, wenn das Leben dich erschüttert, wenn die Wellen über dich gehen und du denkst, dass du ertrinken musst, dann bete doch den Psalm 23. Immer wieder. Bete ihn laut. Bete ihn im Glauben. Bete ihn in Dankbarkeit. Bete ihn im Vertrauen. Der Psalm hat mich immer begleitet. Meine Mama hat mit mir gebetet, als ich noch nicht mal reden konnte. Und das war so das Erste, was ich auswendig konnte, klar. Und ich kann es heute immer noch. Ein Schatz in meinem Leben. Macht euch die Mühe, wenn ihr den Psalm nicht auswendig kennt, lernt ihn. Mein Tipp für heute. Meine Hausaufgabe. Ah, übrigens, Hausaufgabe. Wer weiß noch, was ich letztes Mal als Hausaufgabe gegeben habe? Oh, okay, nicht vergessen. Hausaufgaben waren abgefragt, okay? Alles klar. Ja, oft unter Tränen habe ich den Psalm gebetet, unter Seelenschmerzen, Verzweiflung, aber immer im Vertrauen und immer mit einer ausgestreckten Hand zu Jesus. So wie Petrus, der auf dem Wasser geht und dann plötzlich zweifelt, dann Glauben verliert und dann vor Angst untergeht. Petrus macht instinktiv das Richtige. Er macht jetzt keine Schwimmbewegungen und denkt, oh, ich gehe unter, ich muss paddeln. Er schreit nicht verzweifelt, er gibt sich auch nicht im Schicksal und denkt, okay, jetzt ist es aus und ich gehe unter und war schön alles, tschüss, schöne Welt. Nein, was macht er? Er streckt seine Hand zu Jesus aus. Herr, zu wem sollen wir gehen, sagt er später mal in der Bibel. Nur du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und er sagt zu seinem Volk, ich habe dich je und je geliebt. Zu dir, zu uns allen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Zion aber sprach, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat meiner vergessen. Und Gott sagt, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass es sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes. Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich geschrieben, spricht der Herr. Halleluja. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und zum Schluss möchte ich euch noch eine Geschichte erzählen, die habe ich jetzt im Urlaub erlebt, im Pfingsten. Ich bin mit meiner Frau zu Fuß unterwegs im Altmühltal, wunderschöne Landschaft. Wir sind da bei den 12 Aposteln, eine biblische Stelle quasi, und das sind Felsen, da kannst du dann über das Altmühltal gucken, da geht es relativ steil runter. Und dann kommt uns eine Schafherde entgegen und ich liebe Schafherden. Und da haben wir uns einfach so hingestellt, unsere Rucksäcke abgelegt und haben die so langsam uns vorbeiziehen lassen. Und ich habe dann geguckt und habe genau beobachtet. Rechts neben uns war der Abgrund, dann ging es so ein bisschen runterwärts und da war ein Weg. Und unten am Weg ist der Schäfer gestanden. Und dann hat er zwei Schäferhunde gehabt. Und das hat mich unheimlich fasziniert. Diese Schäferhunde, die haben sich nicht ablenken lassen, die haben ihren Blick total auf den Schäfer gehaftet gehabt. Da ist ein anderer mit dem Hund vorbeigelaufen, das hat ihn nicht gejuckt. Die haben den Schäfer beobachtet, was der macht. Und die sind zwischen den Schafen und dem Abgrund gestanden und haben da einfach patrouilliert, dass da kein Schaf ausbricht und irgendwie da runterfällt. Und der Hirte ist da gestanden, tiefenentspannt, mit so einem 360-Grad-Rundblick fast schon. Er hat alles gesehen, was seine Schafe machen. Und mit einem Pfiff hat er einen Hund dirigiert nach hinten, um die dann aufschließen zu lassen. Und der ist losgerast und hat die Schafe dann zusammengetrieben, als ob das sein Leben ist. Als ob er nichts Schöneres kennen würde als das. Also er ist losgerast mit, ja, endlich. So, und da habe ich gedacht, toll. Wir, die wir Gott dienen möchten, wir Älteste, wir Pastoren, wir Jugendleiter, wir sind diese Schäferhunde, die auf Jesus schauen und ihm jeden Wunsch von den Augen ablesen. Und selbst Jesus sagt ja, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Und das ist eine ganz schöne Herausforderung, habe ich gedacht, so wie ein Schäferhund zu leben und immer die Augen auf Jesus. Aber dann habe ich gedacht, diese Freude, die diese Hunde haben, die habe ich eigentlich auch, wenn ich im Dienst bin. Das macht mir Spaß, obwohl ich immer denke, um Himmels Willen, wie kann ich das jetzt wieder mal schaffen, eine gute Predigt drüber zu bringen. Aber Gott ist da und irgendwie kriegt man das immer einigermaßen über die Runden. Aber die Geschichte ist noch nicht aus. Die Herde ist an uns vorbeigezogen. Wir laufen weiter und dann so 200 Meter sagt meine Frau, was ist denn das? Und ich gucke und da steht ein einsames, kleines, neugeborenes Schäfle mitten auf der Wiese und guckt uns an Und dann laufen wir natürlich auf das Schäfle zu und es ist nicht weglaufen. Habe ich gesehen, das ist noch klatschnass, also direkt 5 Minuten alt vielleicht. Und jetzt plötzlich rattert es in unserem Kopf. Oh Mist, was machen wir? Die Yvonne sagt gleich, bleib du da, ich renn runter und hol den Schäfer. Und dann habe ich gedacht, was sind das schon über alle Berge, das schafft ihr nicht. Dann habe ich eine Weile gewartet und habe ich dieses verschmierte, schleimige kleine Ding genommen in den Arm und habe es dann dem Schäfer hinterhergetragen. Und wisst ihr, was der Schäfer gesagt hat? Schon von Weitem, lass es liegen. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, wie kann das gut gehen? Und habe es dann abgestellt und dann sind wir wieder zurückgelaufen. Und dann ist der Schäfer tatsächlich nochmal gekommen mit seinem Geländewagen und hat gesagt, hey, danke, dass ihr das Schäfle braucht habt. Das wäre absolut nicht nötig gewesen. Ich habe das gesehen, ich habe alles im Griff gehabt. Ich wollte nur die Schafherde nicht allein lassen und wollte die ins Gatter bringen und dann wäre ich kommen und hätte das kleine Schäfle geholt. So, und das ist jetzt ein typisches Beispiel für jemanden, der einem Hirten nicht vertraut und denkt, ich muss das in meine eigenen Hände nehmen. Ich muss da helfen. Ich muss da eingreifen. Der Schäfer packt es nicht. Aber als ich den Schäfer gesehen habe, dann von der Nähe, als ich zum Auto rausguckt habe, dann habe ich gedacht, ja, der kann seinen Job. Sehr entspannt. Der hat schon Jahre und Jahre Erfahrung auf dem Buckel mit seinen Schafen, dem entgeht nichts. Wie viel mehr, ihr Lieben, wie viel mehr kann Jesus das in deinem Leben tun? Wie viel mehr? Vertrau ihm. Lass locker. Tritt ein in die unvergleichliche Freiheit der Kinder Gottes, die die Welt nicht kennt, die jeden Morgen oft sorgenvoll aufwacht, die sich von ihren Gedanken, ihren Gefühlen knechten lassen, von ihren Ängsten binden lassen. All das brauchen wir nicht. Wir haben die Freiheit, dass wir einen guten Hirten haben. Ich möchte mit euch Psalm 23 beten, unbedingt. Nehmt es mit in die Woche und lasst euch wirklich ermutigen, dass in jeder Situation einer am Steuer ist, der weiß, wo es hingeht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. Ich habe es einfach noch auf dem Herzen, einen Gebetsaufruf zu machen. Wenn jetzt jemand heute da sitzt und sagt, hey, das bin ich. Ich habe echt manchmal so Schwierigkeiten zu vertrauen. Ich bin gebeutelt in meinem Leben. Ich weiß gerade nicht ein noch aus. Dann komm vor, wir, die Ältesten, das Gebetsteam oder das Habt, wir beten für dich. Und das ist auch wichtig, dass man voreinander steht, gegenseitig ermutigt. Könnt gern vorkommen, wenn nicht, dann schicke ich euch jetzt mit einem ganz fetten Segen in die Woche und wünsche euch gute Tage in der Gegenwart Gottes. Amen.